löst heute durch ihre Detailkenntnis im Felde des Boulevardjournalismus Erstaunen aus.
Hunde aus der Hölle, letzte Chance, Gnadenhof, Gefängnisexperiment, Leben und Arbeiten hinter Gittern.
Markus scheint Ursache und Wirkung zu verwechseln.
Man kennt ja dieselbe Diskussion noch von einem Auto und ist der 911er, kaum kaufst du ihn, bist du ein reicher Mann.
Und Thorsten verwendet ein Sprachbild im Grenzbereich von Dadaismus und Surrealismus.
Ich denke aber, die spannendere Schraube ist, Begehrlichkeit zu schaffen.
Ich freue mich auf das erste Thema. Ich würde gerne mit euch über das Unternehmen und die zugehörigen Marken von Weiss sprechen. Bis 2015 galt Weiss als Medienunternehmen mit einem, man könnte schon sagen, erstaunlichem Erfolg. Es wurde hoch gelobt. Ursprünglich 1994 gegründet in Kanada als Printmagazin für Musik, Tech und Subkulturen im Übergeordneten. Vor allem ist dann das Magazin als digitale Plattform stark expandiert mit diversen Submarken. In vielen Ländern wurden Ableger gegründet und Weiss wurde zu einem globalen Medienunternehmen samt Filmstudio und Werbeagentur. In seinen besten Zeiten hatte das Unternehmen eine Bewertung von 5,7 Milliarden Dollar und gehörte zu den vielversprechendsten Unternehmen im Bereich der digitalen Medien. Auch etablierte Unternehmen haben investiert, zum Beispiel Disney mit einer Investitionssumme von 400 Millionen Dollar. Zeitweise war damit Weiss mehr wert als die New York Times, zumindest auf dem Papier. Damals galt das Unternehmen als alles, was traditionelle Medienmarken eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht waren. Es war jung, es war digital, es war cool, es stand für ungefilterten, subjektiven und verrückten Journalismus. Besonders starke Themen waren Dokus über neue Drogen, Berichterstattung über Islamismus, vor allem in den 2000er Jahren, die relativ neu waren zu der Zeit, allgemein viel über Kriegsgeschehen, Sexthemen und Drogenkartelle, man kann es so zusammenfassen. Die Berichterstattung und Reportagen waren überwiegend subjektiv und weniger jetzt objektiv, sondern so wie man es auch heute in vielen anderen Medien kennt. Heute ist das Unternehmen nur noch ein Bruchteil der ursprünglichen Bewertung wert. Seit einigen Jahren geht es bergab und letztes Jahr meldete Weiss Konkurs an und wurde dann für 350 Millionen Dollar an Investoren verkauft. Ende Februar diesen Jahres kündigte dann das Unternehmen an, hunderte Stellen abzubauen und es sollen jetzt auch auf Weiss.com keine neuen Inhalte veröffentlicht werden. Berichten zufolge ist der Übergang zu einem Studiomodell geplant, also mit dem Fokus auf das B2B-Geschäft, dass Inhalte produziert werden und dann weitere verkauft werden. Guckt man jetzt nochmal auf den Konkurrenten BuzzFeed, sieht es da ähnlich aus. Auch BuzzFeed kündigte an, nach mehreren vorherigen Entlassungswellen jetzt nochmals 16% der Belegschaft zu entlassen und ein Unterunternehmen zu verkaufen für ein Drittel des damaligen Preises. Meine Frage an euch, wie ordnet ihr die Entwicklung ein? Woher kommen diese Entwicklungen? Wie geht es weiter? Was meint ihr?
Die werden weggeblasen von den Marktentwicklungen. Wir sprechen ja neuerdings immer gern davon, wo die Eyeballs sind. Wir müssen auch die Ears ergänzen, also Audio wächst ja auch. Dort haben wir Entwicklungen auf der einen Seite, es wird halt immer fragmentierter, getrieben durch die sozialen Medien, allen voran TikTok und Instagram und Co., auf denen die Menschen Stunden verbringen. Auf der anderen Seite ist die Streaming-Welt in der Zwischenzeit explodiert, und zwar eben nicht nur visuelles Streaming, sondern auch Audio-Streaming. Und zum anderen explodieren immer mehr Shopping-Plattformen, welcher Art auch immer. Shopping bei Amazon, Shopping bei Walmart, Shopping bei Target. Das ist die eine Welt. Und den Eyeballs und den Ears folgen die Werbedollar. Zum einen öffnen die Streaming-Plattformen sich immer mehr für Werbung. Zum anderen haben wir Entwicklungen, Stichwort Retail Media, wo Unternehmen direkt auf Amazon bei Target werben und schlussendlich bauen TikTok, Facebook und Co. die Möglichkeiten auch immer weiter aus, dass dort geworben wird. Und Medien wie Weiss, wie BuzzFeed sind halt Opfer.
Auf der einen Seite war ja der Gedanke bei Weiss und auch bei den anderen, aber gerade auch bei Weiss, dass man durch die Kombination von verschiedenen Medientechnologien, sei es also gute Videos, gute Texte, Storys so gut vermarkten kann über die verschiedenen Formate und damit auf die Plattform dann auch kommt und dort auch wahrgenommen wird und nicht nur über die eigenen. Und nun gibt es die schöne Gegenthese, das schaffst du am besten, wenn du halt vertikal integriert bist, und das scheint sich ein bisschen durchzusetzen, dass also die vertikale Integration vom Content hin bis zum Kundenkontakt eigentlich das Wichtige ist, eben deswegen die vertikalen Suchmaschinen und dergleichen, die das eigentlich dominieren und damit eigentlich auch die Kontrolle über die Wahrnehmung haben und damit auch die Reichweite sichern. Ich glaube schon, dass die Idee, den Content so nach vorne zu stellen, nicht schlecht ist. Du hast es erwähnt, die New York Times hat es schön zuvor gemacht. Aber bei der New York Times hat man sich auch so darauf konzentriert, die ganz entscheidenden Stories zu spielen und sich wirklich auf den Inhalt so zu konzentrieren, dass man weiß, was man nur sagen will, dass es für jemanden, der zwischen RTL explosiv und einer guten Hintergrundstory über Elon Musk eigentlich nicht irgendwie sich wirklich durchsetzen konnte, also mit dem Boulevard, den sie ja teilweise abgedeckt haben, mit ihren Star-Stories bis zu den Hintergrundrecherchen, die sie gemacht haben, auch redaktionell wahrscheinlich ein bisschen zu breit aufgestellt waren, um das überhaupt richtig abzudecken. Und ich denke, dass diese Diskussion, bist du jetzt ein Specialty-Outlet, genauso wie im Einzelhandel versus dem Department-Store, in einigen Fällen dann doch nicht für Specialty-Outlet spricht.
Ich glaube, sie sind eben ein bisschen ihrer Zielgruppe entwachsen. Also wenn ich mich zurückerinnere an die Zeit, als ich studiert habe, Bachelor, Master, da hat man noch häufig Wise gelesen. Man ist da auch häufig über Facebook hingelangt, einfach weil es eben die klassischen Clickbait-Geschichten waren, die über Facebook gepusht wurden. Und jetzt hat dann vor ein paar Jahren, wir hatten es auch mal diskutiert, Facebook eben den Algorithmus geändert. Redaktionelle Inhalte sind mehr verschwunden und somit verschwand irgendwie Wise auch aus meinem Leben. Und das aber nicht nur durch die Touchpoints, die ich hatte, sondern auch thematisch war es dann irgendwann nicht mehr ganz so interessant. Obwohl ich finde, dass sehr, sehr gute Geschichten dabei waren und ich glaube, das muss man ihnen auch zugutehalten. Sie haben Unmengen an Preisen gewonnen, sie haben gute journalistische Arbeit gemacht und da ist sicherlich auch viel, viel passiert durch das Aufkommen von Wise. Aber ich denke eben auch, dass diese Verknüpfung und dieser Übergang zu der Generation Z, die jetzt eben doch mehr die Inhalte über TikTok konsumiert, dass das einfach verpasst wurde und da nicht mit den Social-Media-Plattformen mitgegangen wurde, wie man es hätte machen müssen. Das ist die eine Seite. Ich glaube, die andere Seite ist aber auch noch, dass dieses Konzept, Inhalte kostenfrei zur Verfügung zu stellen und nur sich auf das Werbegeschäft zu fokussieren, einfach dermaßen schwierig geworden ist und früher denkbar war, aber heute, wenn wir jetzt auf die anderen Medienunternehmen schauen, keiner mehr quasi durchsetzt, sondern alle auf Abo-Modelle setzen und die ja auch angenommen werden.
Du hast das jetzt ja auch schon angesprochen. Was hier schon eine sehr wichtige Rolle spielt, ist die Frage der Generation. News-Medien, die heutzutage noch funktionieren, Klammer auf, so einigermaßen, Klammer zu, bedienen im Kern ältere Zielgruppen. Ob das jetzt eine New York Times ist, ob das ein Spiegel Online ist oder ob es eine NZZ ist. Und wenn wir hier ein Medium haben, was doch tendenziell eher jüngere Menschen, nicht ganz junge, jüngere Menschen anspricht, dann haben die halt nicht diese Bindung und finden ihre News woanders und gehen nicht zu Wise.
Da möchte ich nur verweisen auf unseren neulichen Podcast mit Claudia Zellauf von Schweizer SRG, die relativ deutlich auch gesagt hat, dass es nicht das Medium ist, was tot ist, sondern man das Medium halt so gestalten muss, dass es auch attraktiv für die Kundengruppen ist. Man muss sich halt davon lösen, über Medienkanäle zu reden, sondern darüber zu reden, was das für ein Gesamtmodell ist. Und ich finde halt, dass, wie du es auch gesagt hast, Hanna, guck dir an, wie schwer sich auch 20 Minuten tut. Also jeder, der dann ein One-Sided Money Generation Business Model hat, sollte sich eher fragen, wie man verschiedene Streams fürs Geld verdienen ausnutzen kann. Und ich denke, wir werden auch noch abwarten müssen, ob die Altmedien, die da jetzt versuchen, die Paywall hochzuziehen, wirklich davon profitieren. Ich kann nur sagen, was ich wahrnehme, es hält viele davon ab, sich einen Artikel dann durchzulesen. Und dann lese ich ihn halt nicht. Und dann ist die Frage, ob es mir hinterher schlechter geht als vorher. Aber das vertikal Integrierte scheint es mir eher zu sein, dass du schaffst, wirklich durchzusteuern bis zum Endkunden, dass du dem was anbieten kannst.
Ich glaube schon, dass sich Medienplattformen weiterentwickeln können. Also wenn ich jetzt gerade an die Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland denke, ich finde, wenn man sich da den YouTube-Content anschaut, der hat einen ziemlich krassen Wise-Charakter. Also das, was früher bei Wise sowohl text- als auch videomäßig produziert wurde. Ich finde, es gibt sich jetzt nicht viel zu den Formaten, die dort entwickelt und ausgespielt werden, aber es sind eben andere Plattformen und natürlich auch eine andere Finanzierung, wenn es von den öffentlichen Rechtlichen
kommt. Genau, andere Finanzierung. Also wir haben eine Zuschauerschaft im ZDF, die ist im Schnitt solide über 60.
Im Fernsehen.
Im Fernsehen.
Linear.
Ja. Und dann haben wir versprengte Einheiten, die auf dem YouTube-Channel von ZDF gucken.
Ja, aber beachtliche versprengte Einheiten. Das ist Wahnsinn, was die an Entwicklung hingelegt haben mit den Funkformaten. 70% der 14- bis 29-Jährigen haben schon mal Funkformate genutzt. Aber das ist eben inhaltlich genau das gleiche wie Wise. Also so absurde.
Ich bin da wirklich pessimistisch. Ich glaube, das ist eins unserer großen Probleme, dass breite Gesellschaftsschichten keine News mehr konsumieren. Mhm. Auf klassischen, traditionellen Kanälen, wo es noch irgendeine Redaktion gibt, die da ein bisschen Verantwortung trägt.
Okay, also hier so, die Top-Videos bei Follow Me Reports, ne? Sinnliche Massage, so arbeitet Johanna als Masseurin. Hunde aus der Hölle, letzte Chance, Gnadenhof, Gefängnisexperiment, Leben und Arbeiten hinter Gittern. Das sind jetzt nur mal so, betrunken in der Schule, Marias Kampf gegen den Alkohol.
Also mit anderen Worten, die traditionellen Medien haben nur eine Chance, wenn sie sich mit ihrer Sprache, mit ihrem Auftritt anpassen.
Genau.
Kein Unterschied. Nur öffentlich-rechtlich finanziert. Ich wusste nicht, dass es die Welt gibt.
Jung und Domina. Und
das macht ZDF?
Wie ist das, einen Sklaven zu schlagen?
Das macht ZDF?
Ja.
Shit.
Aber du weißt, was das früher war, ne? Das war die Dr. Sommer-Seite in der Bravo.
Ja, aber eben in der Bravo.
Ja, genau.
Ja, und dafür werden sie ja immer wieder jetzt eben kritisiert,
Zu Recht.
Ja. Andererseits, also deswegen, ich will es ja nicht alles über einen Kamm scheren, weil ich finde es gut, wenn junge Leute diese Follow-Me-Reports oder die Funkangebote nutzen, dann vielleicht den Kanälen bei TikTok folgen und dann sind da auch immer wieder kurze Aufklärungsvideos zu Fake News etc. Und dann ist es ja gut, wenn du sie darüber holst.
Als zweites Thema würde ich gerne das Augenmerk auf eine für die Schweiz typische Branche lenken. Das ist die Luxusuhrenbranche. Aber diesmal unter dem Blickwinkel, dass es eine neue Studie gibt von Morgan Stanley zusammen mit Lux Consult, die, finde ich, eine sehr interessante Untersuchung gestartet haben und sich diesmal nicht nur die Produzenten angucken in den einzelnen Luxusuhrenangeboten, sondern vor allen Dingen auch auf die Marken gucken und so verschiedene Aussagen machen, welche Markenstärke bzw. auch welche Umsatzstärke bestimmte Marken haben. Und dann ist es schon interessant, wenn man sich die Liste anguckt. Auf Platz 1 des Luxusuhren-Rankings, die Marke steht, von der wir alle wissen, dass sie dorthin gehört, das ist Rolex. Dann wird es aber schon spannend, wenn Morgan Stanley weiter ausführen, sagen sie, dass es sozusagen einen Billionaires-Club an Marken gibt, die diesen Markt also mitbestimmen. Da folgen dann relativ langsam nach Rolex mit einem Marktanteil von fast 31% die Cartier-Marken Omega und dann kommen ebenso Marken wie Patek Philippe, Audemars Piguet oder Longines oder auch neu in diesem Club anscheinend Richard Mille. Die Argumentation in der Studie finde ich sehr interessant, weil man sagt quasi, dass dieser Billionaires Club eigentlich die wirklich bestimmenden Kräfte sind und das geht halt runter bis zu einem Marktanteil von 5%. Nach dem guten alten Porter wäre so etwas eine zersplitterte Branche. Und ich finde es schon ziemlich interessant, wenn man sich anguckt, wie hoch die Zahlen dort gehen. Denn, seien wir mal ganz ehrlich, wenn man in viele Diskussionen reinhört, wenn wir über Marketing und Luxus reden, dann reden wir immer von einem Nischenmarkt. Und wenn wir jetzt mal uns die Umsätze angucken, dass wir also hier über Milliardenumsätze reden und dann über eine Marke, die dort Rolex heißt, die Debatte ist für mich halt, wie geht das weiter mit diesen Marken? Man redet jetzt über Marken wie Breitling oder auch anderen, die man eigentlich zutrauen würde, dass sich stärker entwickeln. Wir haben schon mal über Omega und die Kooperation geredet. Wie schaffe ich es in so einem hart umkämpften Markt mit einem so dominanten Player und ein paar stärkeren, sich wirklich in der Zukunft auch durchzusetzen?
Ja, ich finde es auch spannend. Ich finde, die Zahlen sind schon sehr eindrücklich. Auch wenn man sich anschaut, dass eben 90% aller Verkäufe auf die 35 der insgesamt 350 Schweizer Marken entfallen, das ist ja schon Wahnsinn. Und dementsprechend finde ich, ist es nochmal einmal mehr Zeichen dafür, dass es eben wenig individuelle Nischenmarken gibt, die so erfolgreich sind und mehr eben diese in Anführungszeichen ikonischen Marken, die dort vertreten sind. Trotzdem sehe ich da schon auch eine Chance für andere Marken. Also du hast eben Richard Mille genannt. Das finde ich schon auch eine spannende Marke, die ja erst 99 gegründet wurde, vergleichsweise jung ist und sich eben in diesem sehr, sehr High-High-End-Markt positioniert hat und damit ja, so wie es die Zahlen jetzt ja sagen, auch gar nicht so unerfolgreich ist. Also ich glaube, es geht schon und auch wenn man sich die Entwicklung bei Cartier und Hermès anschaut, die ja wirklich gute Zahlen und ein gutes Wachstum hingelegt haben, glaube ich, gibt es da noch schon noch Spielraum gegenüber Rolex. Und dann eben, wie du eben angesprochen hast, die Entwicklung bei Swatch. Das hat mich besonders gefreut persönlich, dass man da doch irgendwie diese Aktion, die wir ja hier auch diskutiert haben, in den Zahlen sieht. Und das ist ja schon beachtlich, dass 73% Steigerung insgesamt gegenüber dem Vorjahr zu sehen sind im Umsatz. Und 2023 Swatch zum zweiten Mal in Folge die schnellst wachsende Schweizer Uhrenmarke ist. Also das, glaube ich, kann man schon auch mal so stehen lassen.
Der Uhrenmarkt ist schon sehr fragmentiert. Jeder Mensch kann da seine spezifische Uhr finden. Wenn wir jetzt in den Luxusuhrenmarkt vor allem gucken, dann spielt offensichtlich für viele Menschen das klare Signal eine Rolle, von dem sie auch sicher sind, dass sie nicht nur selbst das Signal verstehen, sondern vor allem auch andere. Dieses Feld wird offensichtlich vor allem aus einer globalen Perspektive von Rolex beherrscht. Ich bin aber der Überzeugung, dass wir viele Marken haben, die von Kennern geschätzt werden, die die spezifischeren Markenbotschaften verstehen, hinter denen ja typischerweise auch handwerklich gefertigte Produkte stehen. Und ich denke, das macht diesen Markt doch schon sehr aus. Was mich verwundert, sind so Zahlen, die jetzt eben auch gerade jüngst kolportiert werden, was den Wiederverkaufswert von Luxusuhren angeht. Und da ist es ja offensichtlich so, dass es momentan drei Marken gibt, die an Wert gewinnen. Natürlich Rolex, Patek Philippe und Audemars Piguet. Alle anderen Marken verlieren im Moment im Second-Hand-Markt an Wert. Ich kann mir das nicht erklären. Habt ihr da eine Idee?
Ja, ich glaube, da gibt es eine Idee. Und die Idee ist halt, man kennt ja dieselbe Diskussion noch von einem Auto und dass der 911er kaum kaufst du ihn, bist du ein reicher Mann, was auch eben nur für das Produkt zustimmt. Und ich glaube, dass das gerade bei so Marken wie bei Rolex ganz bestimmte Modelle sind, die diesen Wert eben auch erzeugen, wobei die anderen auch nicht darunter leiden, aber auch viel damit zu tun hat, dass es so Wachstumsschwellen gibt. Und man glaubt es kaum, aber bei Rolex ist man sich einig anscheinend, dass man kein zweites neues großes Werk bauen will, sondern sich nach weiteren Produktionskapazitäten umguckt, aber eben den Markt nicht flutet, sondern nur produziert, wie es die Qualität auch hergibt. Hinzu kommt natürlich die Controlled Scarcity, die bei Patek Philippe eine Riesenrolle spielt. Aber ich glaube, dahinter steht schon ein Erfolgsrezept. Das kann man auch nochmal weiterspinnen, weil wenn wir jetzt drüber reden, dass es Bucherer gibt und Bucherer die erste zertifizierte Gebrauchtuhrenplattform für Rolex gebaut hat, dann seht ihr, wo das Ganze, glaube ich, hingeht. Durch die Kontrolle der Wertschöpfung, auch nach dem Kauf, kannst du anscheinend in dem Markt wirklich wertschöpfend tätig sein und musst entweder gucken, dass du deine Kapazitäten nicht zu sehr ausbaust, also wirklich langfristig fährst und eben auch guckst, dass du das Werterhalten für deinen Kunden in einer gewissen Form garantierst. Ich würde aber gerne auf dich nochmal zurückkommen, Hanna, weil ich glaube, es gibt eine zweite Strategie und die hast du genannt. Wenn ich mir Richard Mille eben angucke und meine ganz losgelöste kurze Zielgruppenanalyse mache, dann sammelt sich das Geld nahe bestimmter Erdölquellen im Mittleren und Nahen Osten, wo man auch andere Marken in den jungen Zielgruppen angeht. Du hast es angesprochen mit Omega und ich glaube, das ist eine zweite Strategie, dass du hingehst und junge, zukünftige oder auch jetzt schon wohlhabende Menschen ansprichst mit Uhren, ja, hard to get, aber eben in einer Zielgruppe, die sich nicht darüber differenziert, wie ihre Eltern die Rolex zu tragen oder die AP oder eine Patek Philippe, sondern eben auf Richard Mille gehen oder du Omega anscheinend doch so verjüngen kannst, indem du mit Swatch zusammengehst, was ich ja immer nicht so ganz geglaubt habe, aber anscheinend muss da was dran sein. Also es gibt Wege des Wachstums auch im Luxusuhrenbereich.
Oder eben MS und Cartier, ne? Mit den Entwicklungen und den Veränderungen sowohl in den Modellen als auch eben in der Sales-Strategie. Also da gab es ja auch Entwicklungen eben nur noch auf den eigenen Vertrieb und bin mir ziemlich sicher, dass es gleichermaßen mit reinspielt. Zu den Wiederverkaufswerten ist, glaube ich, aber schon auch ganz klar, du hast es eben gesagt, aber nochmal hervorzustreichen, insgesamt sinken ja bei vielen Modellen die Wiederverkaufspreise auch bei den genannten drei Marken, aber eben diese einzelnen Modelle, die so rausstechen. Und würde man jetzt ja eine Rolex Damenversion kaufen, die würde ja niemals in dem Wiederverkaufswert so hoch sein wie eben die entsprechenden Herrenuhren in den entsprechenden Modellen.
Es geht ja bekanntlich um Scarcity. Was wichtig ist, ist zu bedenken, dass es zwei Schrauben gibt, an denen ich drehen kann. Die eine Schraube ist, wie viel biete ich an? Da kann ich nach unten gehen, das bewirtschaften. Ich denke aber, die spannendere Schraube ist, Begehrlichkeit zu schaffen. Das ist hier auch der entscheidende Faktor. Ich habe die große Freude, in unser drittes Thema heute einführen zu dürfen und es geht um den Verkauf von Wasser. In Amerika wurde vor 4 Jahren ein neues Premiumwasser erfunden. Was heißt Premiumwasser? Wenn man einen Tallboy kauft, eine größere Dose, dann ist man in den USA mit $2 dabei. Und das ist so auch der Preis, den Fuji Wasser aufruft. Eigentlich würde man ja sagen, das ist ein Red Ocean. Vor 4 Jahren hat Mike Cesario Liquid Death, flüssiger Tod, erfunden. Im ersten Jahr hat er mit dieser Marke $4.5 Millionen erwirtschaftet. Im Jahr 2023 macht er im Retail alleine schon $263 Millionen. Also wir können sicherlich sagen, ein ziemlicher Erfolg. Wie kann so etwas geschehen? Sicherlich ein toller Customer Insight. Er hat erkannt, dass es junge Menschen gibt, vorwiegend Männer, die einen Lifestyle haben, der dem Wasser eigentlich nicht so nah ist, sondern die am liebsten Heavy Metal hören, in Bars rumhängen, in Tattoo-Studios gehen und dort eigentlich am liebsten Bier bestellen wollen, aber manchmal abends auch mit der Harley nach Hause fahren wollen und dann doch ein Wasser trinken müssen. Und nichts ist peinlicher, als mit einer Wasserflasche erwischt zu werden. Dieses Problem hat Mike Cesario gelöst, indem er Liquid Death erfunden hat. Auf der Verpackung finden wir einen künstlerisch gestalteten Totenkopf. Die Marke wurde eingeführt mit einer gewagten teilweise auch ein bisschen dummdreisten, vor allem aber provozierenden Werbekampagne, die auf der gesamten Klaviatur spielt, ob das jetzt Social Media ist, ob das Guerilla-Marketing ist. Was noch wichtig zu erwähnen ist, die Marke verfolgt einen ökologischen Ansatz, indem sie sagt, kauf lieber meine Dose statt dieser sehr, sehr umweltunfreundlichen Plastikflaschen. Interessanterweise in den ersten Jahren wurde das Wasser in den österreichischen Bergen gewonnen und dann nach USA transportiert. Das hat man seit 2023 abgeschafft. Da kommt das Wasser jetzt aus den USA. Meine Frage an euch, wie ist so etwas wie Liquid Death überhaupt möglich, Wasser erfolgreich neu zu erfinden, in den Markt einzuführen? Und zweite Frage, kann man sowas nur Amerikanern verkaufen oder wäre dies auch hier in Europa möglich?
Ich weiß gar nicht, ob es so verwunderlich ist, dass jemand eine spezielle Positionierung, also mal abgesehen von der Heavy-Metal-Positionierung, wenn du dir jetzt die globalen Wassermarken anguckst oder die in Amerika eine Riesenrolle spielen, dann haben wir da Evian. Evian zeichnet sich dadurch aus, dass man sich wieder fühlt wie ein Baby. Lustig, dass das gerade mit Wasser gehen soll, was aus einer Quelle kommt, die nicht weit weg ist von einem Kernkraftwerk, nämlich in Evian. Also die funktionalen Qualitäten, wie wir immer so schön sagen, die sind es beim Wasser garantiert nicht. Die können wir streichen, glaube ich. Und dann gibt es das Gegenmodell, du hast es eben schon angesprochen, Fiji-Wasser. Das wird auch einmal quer über die Welt gekarrt mit diesem samtigen und Seifen. Da hat sich jemand auch Mühe gegeben, wirklich eine Positionierung zu erarbeiten. Was ich aber bei Liquid Death so spannend finde, ist, das ist, man verzeihe mir die theoretische Wortwahl, eine ganz klassische Outside-In-Denke. Du siehst einen Markt, du erkennst ein Potenzial und dann, wie du es auch geschildert hast und nicht negativ gemeint, sondern positiv, wird halt ein modernes Marketing durchdekliniert bis an den POS. Also ich meine, wenn man sich anguckt, wie das Wasser dort auftritt, das fällt selbst im Regal auf und für mich ist die großartige Botschaft dahinter, wenn du dir richtig Mühe gibst, dann kannst du mit Marketing wirklich erfolgreiche Produkte kreieren, die auch nachhaltigen Erfolg hoffentlich haben.
Ich kann mich da deiner Meinung nur anschließen. Ich glaube auch, gerade wenn ich mich jetzt zurückerinnere, wenn ich in Frankreich bin, da vorm Wasserregal stehe, da überkommt es mich nochmal stärker, als wenn ich in Hamburg stehe oder in der Schweiz. In der Anzahl an durchdesignten Wasserflaschen, das ist da immer Wahnsinn und verwundert mich immer wieder. Da ist aber nun natürlich stärker die Lifestyle-orientierte Zielgruppe der Frauen steht dahinter, die gerne Designflaschen auf dem Tisch abends stehen haben wollen. Hier passt es natürlich in dem, was ihr beschrieben habt. Da gibt es diesen Need von der Zielgruppe und ich sehe da exakt die Lücke, in die er reingegangen ist. Also das hat sehr, sehr gut gepasst. Zusätzlich mit dem Marketing, wie du es beschrieben hast, zeigt es die extreme Kraft, die Marketing bewirken kann. Und das ist eben schon spannend in der Anzahl einmal von Aktionen, aber auch Interaktion mit der Community. Alleine das Beispiel, dass eben Hasskommentare aufgegriffen werden und dann zu Musikalben weiterverarbeitet werden und auf Spotify gestellt werden. Das sind ja schon coole Überlegungen und das kommt ja auch nicht von ungefähr, wenn man eben auf den Gründer schaut, der früher bei Netflix Kreativdirektor war, für Stranger Things zuständig war für die Kommunikation. Da ist ja schon eine Linie zu erkennen und auch viel kreatives Potenzial, was da drin steckt. Ich glaube trotzdem, wenn man jetzt auch auf den europäischen Markt schaut, liegt die große Stärke dieser Marke eben in dem On-Trade-Erlebnis, also bei Festivals, in Bars, in Clubs und eben nicht im Supermarkt und in dem Konsum zu Hause, weil ich glaube, dass einfach der ganz klare Differenziator ist, dass ich das vor anderen Menschen trinken möchte und mir nicht zu Hause das stille Wasser aus der Dose für, ich weiß nicht, 4 Euro aufmache.
Also ich darf es vor anderen auch trinken, das ist ja das Schöne, es ist ja, genau. Es hat ja dann eben die Credibility.
Genau, mein Eindruck ist, die Marke hat sich entwickelt. Du hast es ja angedeutet, On-Trade, so war die anfängliche Distribution auf Rockfestivals, in Bars, in Tattoo-Studios. Entscheidend war aber für die Entwicklung der Marke, und das ist eben im letzten Jahr offensichtlich geschehen, dass man in die Großverteiler hineingekommen ist in den USA, also zu Target unter anderem, vor allem aber auch, dass man aufgerückt ist bei Amazon, dass man also direkt bei Amazon Liquid Death bestellen kann. Deswegen auch dieser Umsatzsprung im letzten Jahr, Verdopplung von 130 auf 260 Millionen. Damit einhergehend verlässt man auch die Kernzielgruppe. Das ist das, was Markus, was du gerade meintest. Man kann sich mit einer Liquid Death Dose zu Hause am Barbecue sehen lassen, wenn alle anderen um dich herum stehen mit den Bierbüchsen und du hast deine Liquid Death Büchse in der Hand, dann wirkt das nicht so peinlich, als wenn du da mit einem Fuji-Wässerchen rumstehst.
Wobei ich mich frage, wie lange dieser Effekt funktionieren wird. Ich glaube, dass die Marke auch viel davon profitiert hat, dass es eben so ein Neuigkeits- und so ein Schockwert in Anführungszeichen hat und dass es jeder mal gerne kauft, der davon gehört hat, um sich nach außen damit zu präsentieren. Und da weiß ich einfach nicht, wie lange es sich durchführt. durchzieht.
Das haben wir auch bei anderen Getränkemarken in den letzten Jahrzehnten gesehen, dass man gesagt hat, die sind sehr kurzfristig im Auftritt, die gucken nur auf die Events, auf denen sie sind. Und heute gibt es die geflügelten Getränke immer noch. Jetzt geht es um die Konsequenz und die Stärke und die Prägnanz, diese Marke auch aufrechtzuerhalten und nicht zu verwässern. Man kann so einer Marke mit seinen Produkten eigentlich nur wünschen, dass es funktioniert. Das sind die Beispiele, die einen Marketing dann auch immer wieder spannend machen.
Oder eben hoffen, dass es vielleicht nicht funktioniert mit Blick auf unsere Viva Con Aqua Episode. Schmerzt einen, finde ich, trotzdem gleichermaßen noch jedes Wasser, was eben abgefüllt wird und verkauft wird.
Das war's für heute. Die mediale Revolution frisst ihre Kinder. Bei Wise und BuzzFeed, einst Vorreiter des digitalen Journalismus, gehen so langsam die Lichter aus. Wie sieht die mediale Zukunft von News-Formaten aus? Kann es ein langes und gutes Leben hinter der Bezahlschranke geben? Wie lassen sich mit Nachrichten Werbegelder verdienen? In der Luxusuhrenbranche bilden laut Morgan Stanley einige wenige Marken, angeführt von Rolex, den ziemlich verschlossenen Billionaires Club. Wie können neue Marken dort Mitglied werden? Welche Rolle spielen die Preisentwicklungen im Second-Hand-Markt? In den USA wurde das Wasser neu erfunden. Menschen, die Heavy Metal hören, tätowiert sind und Harley fahren, decken sich für teuer Geld mit toten Köpfen verzierten Wasserdosen der Marke Liquid Death ein. Die Marke wächst und wächst. Wie lässt sich der Erfolg erklären? Lässt sich das Premiumwasser auch in Europa verkaufen? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!